Aber das ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von chronischem Kopfschmerz, wenn man diese Schmerzen immer aushält.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast, Professor Dr. Marc Obermann.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich total, dass Sie heute da sind und dass wir über ein wirklich alltägliches Leiden eigentlich der Menschen sprechen können. Es geht heute um Kopfschmerzen und dafür sind Sie einer der Top-Experten. Vielleicht könnten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und uns erzählen, wie Sie auf den Weg der Kopfschmerzen gekommen sind.
Ja, also mein Name ist Professor Marc Obermann. Ich bin ärztlicher Direktor und Chefarzt des Klinikum Weser-Egge, der Klinik für Neurologie, und ja, beschäftige mich eigentlich schon seit Beginn meiner Facharztausbildung mit Kopfschmerzen. Die habe ich am Uniklinikum in Essen gemacht und da war das eben ein großer Schwerpunkt Kopfschmerzforschung. Habe mich auch über Kopfschmerzen habilitiert, also mich wissenschaftlich viel damit beschäftigt und war lange Jahre auch wissenschaftlicher Leiter des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums in Essen.
Das heißt, Jahrzehnte eigentlich im Grunde genommen schon, die Sie in der Forschung, aber auch in der Behandlung von Patientinnen und Patienten arbeiten. Was genau macht Ihnen denn an diesem Thema so viel Spaß?
Ja, also ich glaube, das, was mich da am meisten dran fasziniert, ist, so wie diese pathophysiologischen Zusammenhänge im Gehirn und in der Schmerzverarbeitung so sind. Das fand ich immer total spannend, auf der einen Seite das rauszufinden und auf der anderen Seite auch Menschen, die eben an Kopfschmerzen leiden, zu helfen. Und tatsächlich muss man auch sagen, in dieser Zeit, wo ich mich jetzt mit Kopfschmerzen beschäftige, ist auch unheimlich viel passiert in dieser Richtung.
Ja, in der Forschung meinen Sie?
Ja, ja.
Was sind denn so die letzten, ich sag mal, spannendsten Erkenntnisse, mit denen Sie jetzt persönlich irgendwie zu tun hatten?
Naja, das große Highlight, muss man ja sagen, in der Kopfschmerzszene, kann man fast sagen, sind ja die neuen Medikamente gegen Migräne. Mhm. Ja, und da muss man wirklich sagen, also als ich angefangen habe, da gab es gerade so die Triptane so als Kopfschmerzmedikament gegen die akute Attacke. Und so als Prophylaxe-Medikamente gab es dann so ganz alte Sachen, die eigentlich vielleicht eher, die entweder Antidepressiva waren oder Antiepileptika oder so. Mhm, also gar nichts so mit Kopfschmerz so richtig zu tun hatten. Mhm. Und jetzt ist es eben schon so, dass sich das so richtig entwickelt hat. Erstmal, dass alle ja auch Migräne als wirkliche Erkrankung, ne, wahrnehmen. Mhm. Früher war das eher so, ach ja, ein bisschen Kopfschmerz hat ja jeder mal. Mhm. Ne? Und dass es dann auch tatsächlich jetzt Medikamente wirklich ganz spezifisch dafür gibt. Ne? Also nicht irgendwas, das auch dagegen wirkt. Und wir wissen eigentlich genau, warum eigentlich. Und jetzt gibt es halt wirklich Medikamente, wo man sagen kann, ja, das wirkt gegen das und das. Ne? Und das ist offensichtlich vielleicht auch nicht hundertprozentig spezifisch jetzt für Migräne, aber das ist wirklich für Migränepatienten entwickelt worden.
Und wenn man jetzt, ich meine, die Forschung oder auch die Entwicklung von solchen Medikamenten, die ist ja maßgeblich davon auch abhängig, wie gut man die Ursachen erforscht hat, richtig? Wie jetzt zum Beispiel ein Migränekopfschmerz oder ein anderer Kopfschmerz entsteht. Was waren denn da so die Erkenntnisse zum Thema Ursachen? Und wo hat man sozusagen mit dem Medikament dann irgendwie gesagt, okay, und an der Stelle können wir jetzt hier irgendwie was beeinflussen, damit der Kopfschmerz zum Beispiel gar nicht erst entsteht, weil Sie gesagt haben, die können dann auch präventiv genommen werden?
Ja, also das ist natürlich ein ganz weites Feld. Da wird von ganz vielen, also auch aus unterschiedlichsten, also vom kleinsten Molekül über Bildgebung und dann diese Pharmakologie und so, wird ja ganz viel geforscht. Und tatsächlich, je mehr man da so eintaucht, desto mehr sieht man eigentlich, wie wenig man noch darüber weiß, wie das so alles so zusammenhängt und wie auch das dann wirklich so entsteht. Also wie so eine Kopfschmerz oder auch so, also speziell eine Migräneattacke, wie das wirklich, was passiert im Gehirn. Da gibt es ganz viele Beschreibungen, ne? Aber wie das alles zusammenhängt und so, das ist immer noch nicht so ganz hundertprozentig klar. Das wird immer besser,
Okay.
ne? Aber so richtig, ja, da gibt es noch unheimlich viele Fragezeichen. Manchmal hat man das Gefühl, je mehr man so da forscht, desto mehr Fragezeichen wirft sich auch.
Ja.
Und in der Therapie, ne, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, dass da gibt es quasi diese ganzen neueren Medikamente, die hängen so an einem Molekül, dem Calcitonin-Gene-Related Peptide. Da hat ein sehr engagierter Kopfschmerzforscher vor vielen Jahren schon herausgefunden, dass das irgendwas mit der Schmerzverarbeitung zu tun hat. Und hat dann tatsächlich ausprobiert, was passiert denn eigentlich, wenn man das blockiert, ne, wenn man das Leuten gibt, kriegen die dann eigentlich eine Migräneattacke und so weiter und so fort. Und der hat schon vor 20 Jahren gesagt, ja, das hat was damit zu tun. Da haben alle noch so, ja, gucken wir mal. Und letztlich sind diese Menschen, die daran geforscht haben, da so standhaft geblieben, dass es letztlich zu dieser Entwicklung der Medikamente geführt.
Und die helfen jetzt so gut, die Migräne, den Migränekopfschmerz auch präventiv wirklich zu behandeln.
Ja.
Indem sie dieses Molekül blockieren.
Genau, das ist wie immer im Leben und gerade bei Kopfschmerzen hat man immer das Gefühl, das hilft ganz vielen Patienten total gut, einigen aber irgendwie überhaupt nicht.
Das ist ja total interessant. Das heißt, dass da auch entweder nochmal, ich sag mal, unterschiedliche Arten von Migräne-Kopfschmerzen auch existieren oder dass es auch sehr individuell abhängig ist, wie jetzt der Ursachenweg irgendwie sich so entwickelt.
Ja. Also offensichtlich, ne, gibt es einfach unterschiedliche Wege, wie das Gehirn da zu so einer Migräneattacke kommen kann.
Super interessant und danke auch nochmal für die Ausführungen in Richtung Forschung und Medikamentenentwicklung. Was man halt daran jetzt auch schon gemerkt hat, allein in der Migräne, im Migränekopfschmerz gibt es Unterschiede und über die Migräne hinaus gibt es ja auch verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Ich persönlich kenne jetzt zum Beispiel auch Migräne, ich bin auch Migränepatientin. Gleichzeitig kenne ich aber auch Spannungskopfschmerzen, die ja teilweise ja auch irgendwie belastend sein können, gegen die man aber gefühlt ein bisschen besser auch was machen kann. Dann kenne ich auch Kopfschmerzen, wenn ich zum Beispiel zu wenig getrunken habe. Ja, ich weiß nicht, wie man die dann nennt. Aber vielleicht können Sie uns so ein bisschen mitnehmen in diese Sachen der Wissenschaft oder der Forschung, die man auf jeden Fall schon weiß, nämlich welche unterschiedlichen Arten von Kopfschmerzen es gibt.
Ja, tatsächlich gibt es über 200 definierte Kopfschmerzarten.
Das ist ja irre.
Da hangeln wir uns so als Arzt und auch als Forscher an einer Klassifikation entlang, die auch alle versucht hat zu beschreiben. Und die ist in den 80er Jahren, ist die in Dänemark entstanden und seitdem wird die eigentlich ständig weiterentwickelt, ne? Weil jeder natürlich sagt, ja, ich habe auch den und den Patienten mit dem und dem Kopfschmerz und der hat aber ganz andere oder noch ein zusätzliches Feature oder so, was da noch mit reingehört. Und ja, tatsächlich wird das dann natürlich auch so unterteilt in primäre Kopfschmerzformen, also so Migräne, Spannungskopfschmerz. Und da gehören auch so Dinge wie Clusterkopfschmerz oder so dazu. Oder auch das, was jeder wahrscheinlich kennt, so wenn man ein eiskaltes Eis oder so oder ein Getränk zu sich nimmt, dann kriegt man manchmal so das Brain Freeze. Genau.
Ja.
Und auch so solche Kopfschmerzen, ne, die ja letztlich harmlos sind, sind da halt mit definiert.
Okay.
Und werden dann auch weiterentwickelt. Ja, und das ist natürlich auch ein großer Grundstein, dann auch zu sagen, ja, ich beschäftige mich auch so wissenschaftlich mit dem Kopfschmerz. Ne? Wenn man das vorher nicht genau definiert hat, was das alles so beinhaltet, dann spricht man vielleicht auch gar nicht von demselben Kopfschmerz da am Ende.
Ja, genau. Nochmal ganz kurz zurück zum Brain Freeze, weil ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, das kennt man einfach. Und es ist irgendwie auch so eine fast schon eine lustige Sensation, so eine körperliche, weil sie ja auch eigentlich nur kurz anhält. Also zumindest habe ich das immer nur so ganz kurz gespürt. Wie entsteht das denn? Also das ist bei mir zum Beispiel durchs Eisessen entstanden. Was passiert da beim Brain Freeze?
Gute Frage. Also da weiß ich nicht, ob jetzt manche, die sich wirklich wissenschaftlich damit beschäftigen, jetzt aufschreien. Aber natürlich ist es so, dass der Mund und das Gesicht und alle vom Trigeminusnerv innerviert werden. Und so ein Reiz, so ein Kältereiz eines Nerven, der kann sowas hervorrufen. Nur ganz kurz. Und das geht dann wieder weg. Aber das ist wahrscheinlich der Mechanismus. dass der eben gereizt wird. Das klappt auch mit anderen Sachen. Wenn man den auch reizt, dann reagiert er eben auch so.
Interessant. Mit was zum Beispiel?
Ja, Hitze oder manche haben das auch, wenn man irgendwas Saures oder sowas zu sich nimmt.
Aha, okay. Ja, verstehe. Also es hat schon immer was mit irgendwas im Mund zu tun, mit einem Gefühl im Mund. Ja, einer Reizung im Mund. Interessant.
Weißt du, auch mal im Gesicht, ne? Wenn sie so einen ganz kalten Luftzug irgendwie so abkriegen, dann kann man das manchmal auch auslösen.
Ja, und kann man denn trotzdem generalisieren, was so die häufigsten Ursachen für Kopfschmerzen sind? Oder ist das auch wirklich abhängig von der Art des Kopfschmerzes häufig?
Also die mit Abstand häufigsten Kopfschmerzformen, da haben Sie eben schon genannt, das ist Migräne und Spannungskopfschmerz. Und die anderen, die sind tatsächlich super selten oder eben so kurz und so unaufgeregt, dass man das gar nicht genau weiß, wie häufig. Ich weiß gar nicht, ob es jemals jemanden gab, der eine Forschung gemacht hat zu so Brain Freeze, ja, wie viele Leute das haben oder wer das nicht hat, wäre auch mal spannend zu sehen.
Ja.
So die relevanten Kopfschmerzen, ne, mit Abstand am häufigsten ist Spannungskopfschmerz und Migräne.
Und jetzt mal für die ganzen Menschen, die jetzt keine Migräne haben, sondern nur so Spannungskopfschmerzen kennen, was sind denn da so die häufigsten Auslöser? Kann man das irgendwie sagen und was kann man auch dagegen tun vielleicht im Alltag, dass man die gar nicht erst bekommt?
Typische, also Stress, ne, das so ist glaube ich so das häufigste.
Interessant. Verkrampfen.
Ja, genau. Ne, also so wenn man so angespannt ist, ne, interessanterweise oder kommt es bei manchen Leuten eher, wenn der Stress nachlässt, ne, dass dann der Kopfschmerz so richtig durchkommt. Ja. Ein Klassiker, also das trifft dann wahrscheinlich eher die Migräniker wieder, ja, so ein Klassiker ist also am Wochenende Kopfschmerz. Und ja, genau, Muskelverspannungen, solche Dinge. Ne? Das ist ganz unterschiedlich, was den Spannungskopfschmerz angeht. Bei der Migräne, oder wollen Sie erst beim Spannungskopfschmerz bleiben?
Nee, wir können gerne, ich mache mal kurze Überleitung. Kann das oder eine überleitende Frage? Ich habe mir mal eingebildet, dass ich aus dem Spannungskopfschmerz, den ich eigentlich vielleicht durch ein bisschen, ja wirklich dehnen, vielleicht ein bisschen bewegen, ein bisschen was trinken oder so mal hätte auflösen können, dass daraus durch dieses, nee, ich halte das jetzt durch und das wird schon okay sein, dann ein Migränekopfschmerz geworden ist. Kann das sein oder war es von Anfang an Migränekopfschmerz oder kann man das überhaupt so trennen?
Ja, doch. Also tatsächlich ist es so, dass die allermeisten, wo das dann so ist, dass das einfach eine Migräne ist. Und es gibt sogar böse Kopfschmerzforscher, die sagen, Spannungskopfschmerz, da sind wir uns gar nicht so sicher, wie oft das eigentlich wirklich ist oder ob das nicht nur eine milde Migräne ist in den allermeisten Fällen.
Okay.
Und, ne, diesen Fehler, dass Migräniker quasi sagen so, ach, ich warte jetzt noch ein bisschen, ne, das wird schon weggehen. Und dann kommt so eine richtig heftige Attacke. Das ist ja sehr oft.
Ne? Ja, das so kenne ich das persönlich. Also ich habe ganz viele Stunden, in denen ich den Kopfschmerz so irgendwie aushalte, weil ich denke, der geht bestimmt von alleine wieder weg. Und mittlerweile habe ich auch gelernt, dass ich das nicht mehr mache. Ich versuche dann möglichst zeitig, aber vielleicht können Sie sagen, ob das richtig ist oder nicht, Medikamente zu nehmen. Habe ich aber auch nicht immer da, was auch schon doof ist. Das sollte man, glaube ich, von Anfang an irgendwie sich angewöhnen, da immer was dabei zu haben. Gerade wenn man unterwegs ist oder so, weil für mich ist es auch häufig so, dass es mich tatsächlich unterwegs dann irgendwie erwischt. Und bis ich dann wieder irgendwie nach Hause komme oder zu meinem Gepäck komme oder sonst irgendwas, ist halt meistens schon zu spät.
Ja, das ist tatsächlich der Kardinalfehler, den viele machen. Schließ mich da auch mal ein, dass man immer zu lange wartet, ne, und immer denkt so, das geht bestimmt gleich wieder weg. Aber das tut es tatsächlich in den seltensten Fällen. Und je früher man was gegen die Migräneattacke unternimmt, desto besser ist es. Das heißt, das weiß man aus ganz vielen auch Arzneimittelstudien, dass je früher man das nimmt, umso besser wirkt das eigentlich. Sodass man natürlich auch nicht grundlos immer Medikamente nehmen sollte, aber wenn man weiß, ja, meine Migräneattacke, die ist mal wieder fällig oder so. Ne?
Ja, ja.
Und dann soll man lieber früher als später das nehmen.
Okay, super wichtiger Tipp und Takeaway für mich. Bei Kopfschmerz, wenn der Kopfschmerz sich sozusagen schon andeutet auf jeden Fall sich schnell, also entweder das Medikament, das man selber dabei hat, oder vielleicht auch dann da in einer nahegelegenen Apotheke besorgen, damit man gar nicht erst in die Situation kommt, dass es so schlimm wird. Sie haben mir im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie eben zum Thema Chronifizierung von Kopfschmerz Ihre Doktorarbeit oder Ihre Habilitation geschrieben haben.
Ja, Habilitation, das war tatsächlich das Thema oder die Überschrift.
Und im Grunde genommen ist ja das auch etwas, was man verhindern möchte, richtig? Wie kann das denn dazu, also kann das denn zum Beispiel dazu führen, wenn ich jetzt angenommen keine Medikamente nehme, dass ich dann auch einen chronischen Kopfschmerz entwickle oder so dadurch? Oder wie entsteht Chronifizierung?
Ja, das natürlich weiß man da trotz meiner Forschung noch nicht so wahnsinnig viel drüber, wie die Mechanismen genau sind. Aber das, was man weiß, ist, dass, und das sehe ich auch in meiner Sprechstunde immer wieder, dass Patienten kommen und sagen so, ja, aber eigentlich will ich so wenig Tabletten wie möglich nehmen. Und klar, ne, das wollen wir ja alle und so. Aber das ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von chronischem Kopfschmerz, wenn man diese Schmerzen immer aushält.
Mhm. Ne,
das weiß man, dass diese Menschen dann viel eher dazu neigen, chronische Kopfschmerzen zu bekommen. Und chronische Kopfschmerzen sind letztlich Kopfschmerzen, die man an 15 oder mehr Tagen im Monat hat. Also, dass man mehr Kopfschmerztage im Monat hat als Tage ohne Kopfschmerzen. Eine dolle betroffen. Deswegen, also, das ist genau, ja, ist eigentlich genau das Falsche, ne? Dass man dann immer sagt, so, nee, ich nehme aber jetzt nichts und halt das aus.
Ja, also kein falsches Zögern, sondern wirklich da auch die Medikamente. Ich meine, zu den Medikamenten greifen, für die man ja extrem dankbar sein kann, weil wenn jemand ja Migräne kennt, dann weiß man, wie dankbar man wirklich dann in solchem Moment ist für Medikamente, die einem da irgendwie helfen. Oder spätestens dann, wenn die Migräneattacke wieder vorbei ist. Trotzdem wollte ich jetzt nicht nur über auch Medikamente sprechen, sondern ich interessiere mich auch sehr stark dafür, was kann man denn so in seinem Lifestyle irgendwie ändern, damit man auch zum Beispiel gerade beim Thema Migräne gar nicht so ja in dieses Risiko gerät, dass man einen Migräneanfall bekommt. Was sind denn da so die neuesten Erkenntnisse?
Wir müssen noch einmal ganz kurz zurück zu den Medikamenten.
Gerne.
Weil wir noch darauf hinweisen müssen, dass man natürlich auch zu viele Medikamente nehmen kann.
Ja.
Und dann kann man einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entwickeln.
Oh.
Deswegen muss man da immer, also diese ganzen Tabletten, Ibuprofen, Novalgin, aber auch Triptane, wenn man übergebührend benutzt, dann können die selber auch Kopfschmerzen machen. Deswegen sind ja diese Prophylaxe-Medikamente so wichtig. Vielleicht können wir da nachher nochmal drüber sprechen.
Ja.
Dass man,
weil das vom Wirkmechanismus einfach so ist, also es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie schwer oder wie häufig bin ich von Migräne betroffen, wie sehr belastet das mich im Alltag und dass es eben Sinn macht, nicht nur zu den Schmerzmitteln dann zu greifen, die man sozusagen als Reaktion auf den Kopfschmerz nimmt, sondern ob es vielleicht, oder sich die Frage dann zu stellen, ob es vielleicht schon Sinn macht, eben diese präventiven Medikamente zu nehmen.
Mhm. Und da sollte man dann auch rechtzeitig sich entsprechende Berater holen. Ne, wenn man mehr als 3 Migräneattacken im Monat hat, dann wäre man ein Kandidat, der von einer Prophylaxe profitieren würde.
Okay, das ist ein sehr guter Anhaltspunkt, ja.
Was man aber machen kann, damit es gar nicht so weit kommt, ist natürlich Lifestyle, haben Sie schon gesagt. Das ist natürlich ist es für uns alle immer einfacher, eine Tablette zu nehmen, als sich wirklich zu ändern.
Mhm.
Aber man kann natürlich sehr viel machen gegen Migräne. Und eins, was fast am einfachsten ist, aber dann doch den inneren Schweinehund manchmal arg belastet, ist Sport zu machen. Und da geht es darum, Ausdauertraining. Man muss jetzt nicht für einen Marathon trainieren oder so. Aber man sagt so 3-mal die Woche über 45 Minuten. Und den Herzschlag tatsächlich so über 130 zu bringen. Also das ist eher so moderater Ausdauer. Aber schön so, dass man auch ins Schwitzen kommt. Ist eine exzellente Migräneprophylaxe.
Mhm. Aber der ausschlaggebende Punkt ist dann wirklich auch, den Herzschlag über die 130 zu bringen. Da hilft sozusagen nicht 45 Minuten für Spazierengehen 3-mal die Woche.
Ja, da reiben sich die Geister tatsächlich noch. Man muss tatsächlich ja sagen, so wenn man jetzt so zügiges Gehen oder Walken oder sowas macht, dann reicht das bestimmt auch.
Ja, okay.
Na, das ist ja immer so, die
ist ja auch personenabhängig, welche Belastung dann einen dann, ne, auch über die 130 bringt.
So, mhm. Ne? Ja. Sagen wir, je mehr man sich bewegt, desto besser.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch dazu beitragen, indem man so auf seinen Schlaf-Wach-Rhythmus so ein bisschen achtet, ne? Ausreichend Schlaf hat. Auch da braucht jeder ja so ein bisschen unterschiedlich viel.
Ja.
Aber ne, ich glaube, so 8 Stunden ist da so, glaube ich, eine ganz gute Richtlinie.
Sagt Matthew Walker auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Der dieses tolle Buch geschrieben hat. Ja.
Und dann natürlich ne, die Dinge, vor denen wir uns in unserer Zeit fast nicht retten können. Ne? Also Screen Time sind so ein Stichwort. Ne? Und auch ja nötige Entspannungsphasen einfach mit dazu nehmen.
Ja.
Das hilft alles.
Das ist total gut zu wissen. Das Thema Ernährung, ich meine, bei mir persönlich zu beobachten, dass auch das Thema Ernährung eine Rolle spielt. Aber jetzt nicht nur das, was man vielleicht meinen müsste, so weniger Zucker, sehr, sehr gesunde Mahlzeiten zu sich nehmen, wenig verarbeitete, vor allen Dingen keine ungesunden Fette etc. Aber bei mir ist es nicht nur das, sondern tatsächlich auch, wenn ich eine Mahlzeit auslasse und sozusagen nicht meinen Körper regelmäßig mit diesen Nährstoffen versorge, habe ich das Gefühl, dass ich dann ein höheres Risiko habe. Also es ist für mich irgendwie so ein Muster geworden, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich irgendwie, weiß nicht, 1-2 Stunden wirklich Hunger gehabt und nichts gegessen, dass ich daraufhin dann Kopfschmerz entwickle. Macht das irgendwie Sinn oder ist das Quatsch?
Ja, doch. Also es gibt ja unterschiedliche Triggerfaktoren für gerade eine Migräneattacke. Und das ist sicher auch eine. Ne? Es gibt auch Leute, die eine Migräne haben, wenn sie sich gerade so ganz vollgefressen haben. Ne? Also so ein Völlegefühl haben. Auch bestimmte Sachen, ne? Käse, Rotwein, Schokolade, ne? Sind alles so typische Trigger, die so eine Kopfschmerzattacke auslösen können.
Mhm. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch als Betroffener. Sie sind selber Migränepatient auch.
Ja.
Wissen Sie da, also, haben Sie da irgendwelche persönlichen Trigger zum Beispiel bei sich schon festgestellt?
Schlafmangel ist bei mir ein Riesentrigger. Also nach jedem Nachtdienst als Assistenzarzt und so, schlimme Migräneattacke bekommen.
Oh je.
Und ja, also so Nahrung geht eigentlich, ist kein Problem. Nach der zweiten Flasche Wein wird es meistens schlimmer am nächsten Morgen.
Ja.
Nee, aber ich versuche mich auch gesund zu ernähren, aber ich habe noch keinen Ernährungstrigger oder sowas gefunden, wo ich jetzt sagen, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich auf jeden Fall eine Migräneattacke.
Aber
Menschen, die tatsächlich sagen können, wenn ich mehr als 2 Schlucke Rotwein trinke, dann kriege ich sofort eine Migräne.
Ich frage mich ja dann auch häufig, weil ich schon auch sehr stark davon überzeugt bin, dass zum Beispiel auch das, was wir halt denken, dass es dann wie so eine self-fulfilling prophecy auch sein kann, um irgendwelches Unwohlsein oder so auszulösen. Wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde lang denke, oh, mir ist schlecht oder ich habe Kopfschmerzen oder gleich kommen sie, dann kommen sie vielleicht auch. Inwieweit spielt das da auch irgendwie eine Rolle?
Ja, Erwartung ist bestimmt ein Faktor. Ne? Die Erwartungshaltung, die man hat. Inwieweit das jetzt wirklich in der Lage ist, das auszulösen, ne? Oder ob man nicht dann doch irgendwie erfahrungsgemäß dann recht behält, das weiß ich nicht.
Das ist natürlich schwer herauszufinden.
Genau, das ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, dass Sie so in dieser Phase waren, meine Migräne kommt bestimmt gleich durch, ich nehme jetzt mal eine Tablette und dann haben Sie eine Tablette genommen und dann kam der Kopfschmerz richtig durch.
Das ist was, was
viele Leute berichten, quasi so, dass man das offensichtlich so ein bisschen unterdrücken kann, ne, dass die Migräneattacke nicht durchkommt. Und wenn man dann aber was genommen hat und denkt so, oh, jetzt bin ich gleich safe, ne, dass es dann erst noch schlimmer wird, bevor das Medikament anfängt zu wirken.
Interessant. Ich würde das jetzt nur so kennen, dass ich sozusagen schon die Kopfschmerzen habe. Und dann nehme ich was und natürlich werden die Kopfschmerzen dann schlimmer, aber dann gehe ich davon aus, dass es deswegen ist, weil sie wären sowieso schlimmer geworden und nicht deswegen, weil ich jetzt das Medikament nehme, sondern es dauert jetzt einfach kurz eine Weile, bis das Medikament wirkt und dann hat das auch meistens gewirkt, glaube ich, bei mir.
Ja, kann natürlich auch sein.
Aber es ist sehr interessant, ja. Und man merkt auf jeden Fall, wie viel, ich sag mal, Forschungsraum da irgendwie noch so offen ist, um all das mal wirklich, mit Evidenz irgendwie zu untermauern. Jetzt haben wir gerade über die verschiedenen Trigger gesprochen und Sie haben auch gesagt, die können halt sehr individuell sein. Das heißt, ob es jetzt Schlaf ist, Ernährung, ja, der Bewegungsmangel. Ich glaube, die Bewegung, die kann man ja nicht nur wegen dem Kopfschmerz mal empfehlen, sondern einfach auch generell wegen allen anderen irgendwie Morbiditäten. Und dann haben Sie jetzt gerade schon die schulmedizinischen Ansätze eben genannt. Zum einen haben wir halt diese Schmerzbekämpfung sozusagen durch die Schmerzmittel, die man da nehmen kann, wo ich auch persönlich jetzt nur Erfahrung mit habe. Ich habe zum Beispiel noch nie irgendwelche präventiven Mittel genommen. Genau, und Sie wollten vorhin noch ein bisschen was mehr zur Prävention sagen. Haben Sie das jetzt schon gesagt, indem Sie empfohlen haben, ab wann man darüber nachdenken sollte, oder gibt es da noch mehr zu sagen?
Naja, es gibt natürlich einfach die unterschiedlichen Medikamente, die man dann nehmen kann, aber die jetzt hier alle so runterzurasseln, das würde, glaube ich, Zeit führen.
Ja.
Mir wichtig ist, dass man so diesen Absprung nicht verpasst. Ne? Wenn man so merkt, ja, ich habe einfach jetzt 3, 4, 5 Migräneattacken im Monat, ne?
Mhm.
Und da klar, dann, ne, dann legt man sich hin, nimmt eine Tablette und dann ist gut. Ne?
Mhm.
Aber wenn das dann ständig so ist oder sogar darüber hinausgeht und immer mehr wird, dass man dann im Hinterkopf hat, nee, ich muss jetzt was dagegen unternehmen. Und da sollte man halt dann Prophylaxe einfach betreiben. Und da gibt es super gute Medikamente, die man nehmen kann.
Ja,
deswegen finde ich das immer so schade, wenn die Leute dann so darunter leiden, obwohl es gar nicht sein müsste.
Gibt es denn bei diesen schulmedizinischen Ansätzen in der Behandlung von Kopfschmerzen auch, ich sag mal so, Härtefälle, wo man einfach an seine Grenzen kommt und sagt, weiß man dann auch wirklich nicht mehr weiter, also wo es nicht hilft oder so? Gibt's das?
Ja, also selbstverständlich. Es gibt immer Patienten, die, wo man das Gefühl hat, da macht man und tut man und das hilft alles nicht. Ne? Und da in der Schmerztherapie ist es tatsächlich manchmal so, dass man auch ganz schwer vorhersagen kann, welches Medikament welchem Patienten jetzt hilft, ne? Sondern dass man das häufig so ausprobieren muss.
Mhm.
Und manche Patienten verlieren dann selber auch die Geduld oder denken dann so, ach ja, das ist ja ein bisschen dilettantisch, was der da macht. Ich gehe jetzt zu einem anderen. Und dann fängt man immer wieder quasi an Stufe 1. Also da kann ich dazu appellieren, dass man bei seinem Therapeuten irgendwie bleibt, ne? Und den das mal ausprobieren lässt zusammen. Sich zusammen auf diese Reise macht. Irgendwann findet man schon was, was gut hilft.
Ja.
Aber tatsächlich muss man sagen, manchmal, es gibt einfach ganz hartnäckige Fälle, wo nichts zu helfen scheint.
Mhm. Und gibt es da, also spielt die Psychosomatik beim Thema Kopfschmerzen nicht auch eine Rolle?
Naja, also die Psyche spielt sicher eine Rolle. Ich sage das absichtlich so, weil noch vor einigen Jahrzehnten, da war auch eine Migräne noch so Richtung eher so Psychosomatik. Ne? Das hat sich ja wirklich sehr schön gewandelt, dass man jetzt akzeptiert, dass es eine biologische Erkrankung ist. Und da muss man sagen, natürlich haben so Sachen wie Angst, Erwartung, Depression, haben einen Effekt auf die Schmerzverarbeitung, auch die Schmerzwahrnehmung. Ich meine, Sie können sich ja vorstellen, wenn jemand 15 oder 20 Kopfschmerztage im Monat hat, ne, dass der dann nicht davon begeistert ist und vielleicht auch ein bisschen depressiv, das kann man dem ja gar nicht absprechen. Ne? Sodass das immer ein Risikofaktor ist dafür.
Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel in der einen Lebensphase vielleicht gar keine Probleme hatte und dann plötzlich doch welche hatte, ne? Dann vielleicht könnten Sie auch nochmal erklären, weil Sie gerade Kopfschmerz als biologische Erkrankung so definiert haben, was genau bedeutet das denn dann?
Ja, also man weiß ja mittlerweile, dass das tatsächlich eine genetische Erkrankung ist, ne? Dass man eben unterschiedliche Genveränderungen haben kann und dann Migräne entwickelt. Und das vererbt man also. Also es gibt es auch häufig in Familien. Es ist jetzt keine klassische Erbkrankheit, ne, dass man genau vorhersagen kann, so der und der bekommt das. Sondern es ist ein genetisches Mosaik. Ne? Das heißt, es gibt ganz viele Gene, die verändert sein können. Deswegen ist die Ausprägung auch so unterschiedlich bei der Migräne. Und das, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ne? Dass man sich das auch klar macht, dass man jetzt nicht irgendwie sich das einbildet oder irgendwas Schlimmes getan hat und deswegen Migräne hat, sondern dass es einfach in der Familie liegt und man seinen Eltern letztlich die Schuld in die Schuhe schieben kann.
Ja, Das heißt, also man bildet sich das nicht ein. Man hat auf jeden Fall die genetische Prägung dafür, Migräne oder andere Kopfschmerzen irgendwie auch vermehrt zu entwickeln, weil wir gar nicht wissen, ist der Spannungskopfschmerz eigentlich doch eher eine Migräne, eine leichte. Und dann aber trotzdem irgendwie schauen kann, was macht denn der Lifestyle jetzt bei mir individuell jetzt wirklich aus, ja? Kann ich das irgendwie vorhersehen? Kann ich da ja mein Verhalten irgendwie anpassen? Zum Beispiel gar nicht mehr feiern gehen, um keine schlaflosen Nächte mehr zu haben. Ist ja auch nicht die Lösung. Deswegen ist es ja gerade so toll, dass man da so effektive Medikamente heute hat. Haben Sie denn noch irgendwelche hilfreichen Tipps für die Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel unter Kopfschmerzen irgendwie leiden, als persönlich Betroffener, aber auch als Forschender und als Kliniker in dem Bereich, den man so, Tipps, die man im Alltag mitnehmen kann?
Naja, also die Tipps, glaube ich, sind, die wir alle schon genannt haben, dass man versucht, sich so körperlich so ein bisschen zu bewegen, dass man sich gesund ernährt, dass man so auf so einen Ausgleich achtet, dass man auch Entspannungsphasen einbaut, ne? Und nicht immer 150% Gas gibt, sondern dass es auch okay ist, mal eine Pause zu machen. Und ich glaube, das ist der Tipp unserer Zeit, ne? Dass man lernt und sich vielleicht auch zwingt dazu, absichtlich in seinen Optimierungskalender diese Pause mit einzubauen.
Und dann auch eine Pause ohne Screen. Pause.
Genau, also nicht irgendwie daddelnderweise eine Pause machen, sondern einfach mal versuchen, gar nichts zu machen. Ne?
Es fällt ja vielen Leuten, inklusive mir, manchmal auch extrem schwer. Ne? Da wird man förmlich nervös und denkt sich, was mache ich denn hier? Einfach durch die Gegend schauen. Das sind wir schon gar nicht mehr gewohnt.
Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man wieder lernen sollte.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und was ich für mich auf jeden Fall mitnehme, viel besser darin werden, ein Medikament, ein Kopfschmerzmittel auf jeden Fall immer dabei zu haben, damit man immer, damit man das griffbereit hat, denn Chronifizierung wollen wir auf jeden Fall nicht.
Genau, das sicher nicht.
Herr Obermann, ich danke Ihnen vielmals für dieses super spannende Gespräch über Kopfschmerzen. Sicherlich spannender für Menschen, die auf jeden Fall auch betroffen sind, aber vielleicht ist es auch relevant für Leute, die, ich sag mal, eine Partnerin oder einen Partner haben, der betroffen ist, weil ich finde, gerade so als Betroffene, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann ist für mich immer total hilfreich, wenn alle um mich herum irgendwie Verständnis auch dafür haben, was das jetzt wirklich auch an Belastung irgendwie bedeutet in dem Moment, wenn noch nichts wirkt oder noch nichts vorhanden war. Von daher vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg auf jeden Fall noch bei Ihren zukünftigen Forschungsprojekten. Ich bin sehr gespannt.
Vielen herzlichen Dank.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.